etwas hören von dem, was Gott tut in Südamerika unter den Verlassenen der Verlassensten, nämlich den einsamen Indianern, die oft zurückgezogen leben. Und dort hat Jesus in den letzten Jahren viel getan. Wir wollen heute Morgen etwas hören und haben den Morgen so geplant, damit nichts von ihrer kostbaren Zeit gestohlen wird, dass wir den Gottesdienst halten, wie üblich, Faustpfänder des Glaubens. Heute beginnen, es kann alles gut werden. Und dann im Anschluss, da wo die Hausfrauen sonst bloß in der Küche stehen, laden wir sie alle mit ihren Familien ein, noch drüben zu bleiben im Gemeindehaus und dann anschließend noch mit uns Mittag zu essen. Es kostet sie nichts, sie sind unsere Gäste. Und wir wollen dann alles, was wir heute opfern, der deutschen Indianerpioniermission zur Verfügung stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle da bleiben könnten und etwas noch hören könnten. Um 1 Uhr sind wir dann miteinander fertig und Sie können Ihren üblichen Sonntagsbeschäftigungen nachgehen, damit Sie etwas hören von dem, was Gott heute tut. Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Ich will Sie grüßen mit dem Wort: Er vollbringt machtvolle Taten mit seinem Arm und zerstreut alle, die in ihrem Herzen hochmütig sind. Er stößt die Machthaber vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen sättigt er mit Gutem und lässt die Reichen leer ausgehen. Wir wollen miteinander ein Loblied singen, 484, die Verse 1, 3 und 4. Du, unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir so viel auch in unseren Tagen hören dürfen, was du tust in allen Ländern dieser Welt. Wie du heute wirkst, auch da, wo der Lauf deines Evangeliums behindert wird. Und wie du heute tausend, ja hunderttausendfach Macht hast, Menschenherzen zu bekehren. Wir möchten dich bitten, Herr, wirke heute Morgen auch an uns. Du weißt, wie wir hergekommen sind, mit vielen Nöten und Beschwerden, wie wir Lasten auf uns liegen haben und wie wir selbst eine ganz neue Hinwendung zu dir brauchen. Wir bitten dich, Herr, zieh uns ganz neu heute Morgen in deine Nachfolge und mach uns fröhlich in deiner Gegenwart. Rede du mit jedem von uns und lass du diesen Gottesdienst und unser anschließendes Zusammensein zum Segen sein für uns alle. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Herr, erhöre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Wir hören nun ein Musikstück. Frau Rieker wird sagen, was sie mit Markus Laudenschlager spielt. Die Hanna, die Mutter des Samuel, hat eine wichtige Entdeckung gemacht in ihrem Leben und die beschreibt sie in einem Loblied, das sie Gott zu Ehren singt. Steht 1. Samuel 2, Vers 2 bis 8. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Und singen wir vom Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr. 277, die Verse 1, 4 und 5. Predigtext steht Jakobus 4, Vers 6, nur ein Vers. Wir haben in dieser Predigtreihe Faustpfänder des Glaubens immer nur ein Wort aus der Bibel. Und dieses eine Wort soll uns dann ganz groß werden als Punkt für unseren Glauben. Er, also Gott, gibt aber umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Herr, hilf uns zum Verstehen. Amen. Ich habe die Predigt heute überschrieben, es kann alles gut werden. Das müssen jetzt die hören, die heute Morgen so ein Kloß im Hals haben. Die sagen, ich bin traurig, ich habe große Nöte, ich bin beschwert. Es kann alles gut werden. Das müssen jetzt die hören, die den Kopf hängen lassen. Es kann alles gut werden, das müssen die Traurigen hören, die leiden, die Probleme haben und sie nicht bewältigen. Es kann alles gut werden, das sollen die wissen, die keine Hoffnung mehr haben. Die sagen, was verkorkst ist, ist verkorkst. Da ist nichts zu machen, doch es kann alles gut werden. Denn dieses Wort, dieses Losungswort unserer Predigt, das ist nicht ein Spruch, den uns irgendein leichtfertiger Tröster zuruft. Das ist das Wort unseres Gottes, das uns so vielfältig in der Bibel begegnet. der immer wieder die Müden und Verzagten ruft, weil Gott in unserem Leben etwas Neues, etwas Großes machen will. Darum kann alles gut werden. Und da will ich jetzt drei Dinge Ihnen zeigen. Zuerst, wir müssen uns mit unseren Traurigkeiten auseinandersetzen. Die Traurigkeiten, die treffen jeden Menschen meist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Man lebt fröhlich dahin und denkt nichts Böses und dann urplötzlich. Dann kommen diese Nackenschläge, die einen zusammenstauchen. Dann auf einmal ist man in großer Sorge. Auf einmal wird man die Angst nicht mehr los. Was ist da? Ob das gesundheitliche Nöte sind? Da kann man nachts nicht mehr schlafen. Die Gedanken kriegt man nicht mehr weg. Ob das Sorge um liebe Menschen ist, ob das Sorge um Beruf und Arbeitsplatz ist, ob das Sorge um die Zukunft ist, urplötzlich kommt das und dann sitzt das bei uns, die Traurigkeiten. Das wissen jetzt die, die etwa in die Trauer geführt wurden und die sagen, du kannst reden, was du willst, mich machst du nicht mehr fröhlich. Mich hat es getroffen. Und jetzt müssen die zu Worte kommen, die jetzt nicht unter uns sein können, sondern die schwer krank liegen. Und die vielen, die dann verzweifelt sind, die mit den Depressionen und die Müden, wenn uns die Traurigkeiten treffen, und wir müssen uns heute Morgen damit auseinandersetzen, dann ist das wie eine Sackgasse. Wir werden hineingeführt, wir wollen hindurchgehen und wir merken, da ist kein Durchgang. Der Durchgang ist zu, ich komme nicht hindurch, wir wissen nicht mehr, wo wir weitergehen sollen. Ich muss Ihnen heute Morgen zu diesen Traurigkeiten zuerst einmal sagen, Gott lässt diese Traurigkeiten in Ihrem Leben geschehen, ganz bewusst. Ich denke oft, wenn so etwas bei mir geschieht, ich muss das von mir abschütteln, wie man Regentropfen vom Regenmantel abschüttelt. Die müssen weg, ich will los sein, dieses Zeug, das mich so behindert. Aber wenn Gott das macht, das ist ein ganz fremder Gedanke für uns. Wie kann denn Gott der Liebe uns Traurigkeiten zuführen im Leben? Das geht doch nicht. Er muss uns doch die Traurigkeiten wegräumen. Wissen Sie, da steht in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, den Sie gut kennen, namens Hiob. Ein Mann, der ein treues Leben führte und Gott sehr ergeben war, der Gottes Gebote befolgte und ein Mensch war, der nur das Beste für Gott wollte. Und Gott führt ihn in Traurigkeiten. Da kann man sich empören und das wird erzählt, das ist so. Ja, wollen Sie Gott richten? Hören Sie es, Gott führt in Traurigkeiten. Schlimmes Unglück, die Kinder kommen um, die Häuser brennen nieder, die er zu eigen hatte, war ein reicher, wohlhabender Mann. Und schließlich wird er selbst noch in schwere Schmerzen und Leiden hineingeführt. Und dann sagt der Hiob im Kapitel 19, Vers 8, eine ganz wichtige Erkenntnis. Die sollten wir einmal hören für uns und damit leben. Hiob 19, Vers 8 bis 10. Er hat meinen Weg vermauert. Gott hat mich in die Sackgasse geführt, dass ich nicht hinüber kann. Er hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um. Das verstehe ich gar nicht, dass Gott mich zerbrechen kann. Sie können es sich jetzt einfach machen und können Gott fluchen und Gott lästern, aber damit sind Sie die Sache nicht los. Das bleibt ja, weil Gott Sie in seiner Gewalt hat. Ich muss es erklären, was hier geschieht. Unser Bild eines glücklichen Menschen ist der Self-Made-Man. Typisch neuschwäbisch. Ein Mensch, der sein Leben selbst in die Hand nimmt. Wenn Sie so einen jungen Unternehmer sehen, unserer Tage, der einen guten Wagen fährt, sein Haus hat, glückliche Familie, liebe Frau und gebildet ist, dann sagen Sie, das ist ein Mann, der hat sein Glück gemacht. Er hat es getan mit eigener Kraft. Und dann bewundern wir ihn, das ist ein Kerl, der hat was fertiggebracht. Und alle unsere Träume laufen eigentlich um diesen Self-Made-Man, um diesen Mann, der sein Leben selber macht. Aber es gibt ein Bild des Self-Made-Man, dieses Menschen, der sein Schicksal selber in die Hand nimmt, der sein Leben gestalten will ohne Gott. Und das ist in unserem Jahrhundert mit drin,
Ach, was brauche ich das? Dann legt er das ab. Mein Glauben, mein Kinderglauben, wie die alten Eierschalen, die brauche ich nimmer. Und jetzt lebe ich selber. Schließlich kann ich auf eigenen Füßen stehen. Ich brauche sicher noch ein bisschen Gott für die Notzeiten meines Lebens. Und ein Mensch wird sicher. Jetzt prüfen Sie sich. Ist das nicht die Kennzeichnung Ihres Lebens? Ich werde sicher. Ich will mein Leben selber meistern. Ich kann das ganz gut. Und dann, das ist ja das schon einem jungen Menschen zu eigen. Kaum ist er konfirmiert. Ich kann jetzt selber mit zurechtkommen mit meinem Leben. Ich brauche keinen Gott, ich brauche keine Hilfe mehr. Ach, das werfe ich alles von mir weg. Und dann setzt Gott mit einer Kur bei uns an. Und er zerbricht uns. Ich weiß nicht, ob Sie das heute Morgen begreifen können, was Gott da tut. Gott will uns helfen, dass wir wissen, wie die Sachen wirklich stehen. Er will uns zeigen, wie wir eigentlich ja gar nicht stark sind. Und dann stoßen wir fortwährend an die Grenzen unserer Macht. Eigentlich müsste heute eine Offenheit für Gott sein, denn die meisten Menschen, die wir als die erfolgreichen, glücklichen Geschäftsleute unserer Tage bewundern, die haben in ihrem Herzen eine tiefe Leere, die sind enttäuscht. Wie oft kann man von Menschen hören, ich weiß nicht, wofür ich lebe. Die fragen, was ist das Ziel meines Lebens? Da hat Gott schon zerbrochen. Die sagen, ach, die vielen Güter eigentlich, das kann ja das Letzte auch nicht sein. Wir haben alles, was man braucht, weithin, was das Herz begehrt. Aber das Letzte, Suchen und Fragen ist nicht da. Und dann muss nur noch ein Schlag kommen. Ob das Not ist in der Familie, ob das Enttäuschung im Beruf ist. Wie viele Menschen werfen ihr Leben einfach weg und sagen, ich habe nichts mehr in diesem Leben. Sie sind zerbrochen, sie sind leer, sie sind schwach geworden. Und dann fragen wir, was ist jetzt los? Wir sollten das einmal wach erkennen und auch im Gespräch mit unseren Zeitgenossen offen bereden. Gott führt uns in diese Krisen hinein. Er zerbricht uns und er will uns auf den Grund führen, damit wir einmal Bilanz machen und fragen, was ist mein Leben wert, was bin ich? Das steht in unserem Textwort das drin, über das habe ich eigentlich dauernd gesprochen. Ich wollte es nur in den Mund nehmen, damit Sie es nicht in den falschen Hals kriegen. Gott widersteht den Hochmütigen. Sie sagen, ich bin doch gar nicht hochmütig. Und das hat bei uns so einen Klang bekommen im Laufe der Zeit, als ob das so eine besondere, frevelhafte Sache wäre, sich so ein besonderes, freches, ja fast ein übermütiges Reden herausnehmen. Nein, da meint ja Gott gerade dieses selbstsichere Auftreten des Menschen ohne Gott. Das Starksein ohne den, der uns geschaffen hat. Was sind wir Menschen, wenn man uns ein paar Jahre hinausträgt, ins Grab, im Friedhof? Was sind wir denn mit unserem schwankenden Charakter, mit unserer schwachen Psyche? Gott widersteht den Hochmütigen, den Hochfahrenden, den Selbstsicheren, den Self-Made-Men. Gott widersteht denen. Und eigentlich ist das so freundlich von ihm, dass er mit den sicheren, ja mit unsicheren Leuten immer wieder redet. Dass er uns zerbrechen lässt in unserer hochfahrenden Art, in unserer selbstsicheren Art. Und dann zerplatzen die Illusionen und dann stehen wir vor den Scherbenhaufen und fragen, was ist mein Leben? Gott widersteht den Hochmütigen, den Hochfahrenden. Und in der Bibel kommt ein anderes Wort, er demütigt. Das Wort demütigen, das hat bei uns auch einen falschen Klang bekommen. Ich würde hier viel lieber sagen, und er macht schwach. Er führt Leute an die Grenzen ihrer Kraft. Und wenn Sie heute Morgen hergekommen sind und sagen, ich bin am Ende, sage ich, wunderbar, dann können Sie die Botschaft hören, um die es heute Morgen geht. Das Zweite, Gott will nämlich nicht zerschlagen. Wenn Gott uns zerschlagen wollte, dann könnte er das leicht tun. Völlig zerschlagen. Wenn er uns austilgen wollte, das könnte er. Aber Gott hat uns nicht ganz zerschlagen. Er bietet uns überall die Umkehr an. Und darum gibt es in der Bibel eine Beobachtung, die oft niedergeschrieben ist. Wenn du mich schwach machst, dann machst du mich eigentlich stark. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn du mich in die Krisen hineinführst, dann holst du mich ganz weit wieder auf die Höhe heraus. Und eigentlich sind die großen Sternstunden meines Lebens die traurigen Stunden, wo ich an meiner Kraft zerbreche. Ich wollte, dass unsere jungen Leute dieses schwierige Kapitel des Glaubens begreifen, dass es bei Gott nicht so geht, dass man immer größer und immer herrlicher wird, sondern dass Gott uns von Niederlage zu Niederlage führt. Es gibt heute unter Christen eine merkwürdige Art. Da wollen Christen immer größer sein, immer voller von Erkenntnis, immer heiliger Gott dienen, mit ihrem Lebenswandel immer vollkommener. Das ist schön, wenn sie das wollen. Ich darf es Ihnen aber ganz offen sagen, wie es geht. Je frömmer sie was werden wollen, je heiliger sie werden wollen, umso mehr erkennen sie ihre eigene Ohnmacht. Umso mehr erkennen sie, wie sie in den Ketten der Sünde gebunden sind. Umso mehr leiden sie an ihrer Gottlosigkeit, auch als Christ. Und jetzt lassen Sie sich bitte nicht verführen und von denen da verkoksen, die sagen, sie werden da immer auf größere Höhen geführt. Die größten Höhen, auf die sie geführt werden können, ist, wenn sie in ihrer Schwäche auf Jesus blicken können. Da ist Jesus, der sie aus dem Dreck herausholt und der sie annimmt, der die Schuld ihres Lebens durchstreicht, der sagt, du gehörst mir. Hören Sie heute dieses Wort, das gilt doch Ihnen. Er will, dass Sie ihm gehören, mit Haut und Haar. Und er hat Sie lieb mit Ihren ganzen Schwächen. Und er weiß doch, dass an Ihrem Leben nichts dran ist. Das brauchen Sie ihm nicht erzählen. Er ist gekommen als Retter der Sünder. Und in diese Kette von Sündern dürfen Sie sich einreihen. Und da dürfen Sie Ihr ganzes Leben einfach vor ihm hinlegen und sagen, Herr, ich komme. Aber kommen Sie jetzt doch. Das ist unser Christenleben. Und solange ich in dieser Welt bin, komme ich auf keine höhere Stufe, höher kann ich nie kommen, als bis an diesen Punkt, wo Gott mich fortwährend meiner Schwäche bewusst werden lässt. Das ist ja nicht mehr entmutigend für mich, sondern das ist groß, dieser Augenblick, wo ich neu höre, was er mir schenkt. Und da kann ich meine Loblieder singen, da kann ich mich freuen, ich habe ja dich, Herr. Du bist ja bei mir. Was soll mir denn geschehen können? Ich habe dich. Der Mann, der dieses Wort niedergeschrieben hat in einem seiner Lieder, das war ja David, wenn du mich demütigst, machst du mich groß, im Psalm 40. Und dieser David war schon als junger Mann einst dem großen Goliath gegenübergetreten. Der Goliath, der kam her, der hatte auch was vorzuweisen. Ich wäre gern so ein Goliath. Da würde ich wenigstens was leisten in meinem Beruf und da wäre man dieser weltengemachte Mann. Wären Sie auch mal gern so ein Goliath, so 2,60 Meter und so Muskelkraft und so ein Mundwerk, damit die anderen mal still sind. Und dann tritt der David diesem Lästerer gegenüber. Und er spottet und flucht Gottes, er ist so sicher in seiner Kraft. Und David sagt, ich habe nichts zu bringen, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und das macht ihn so stark, dass er diesen lästernden Goliath überwinden kann. Viel, viel später, als David der Ehre teilhaftig wird, dass er die Tochter des Königs heiraten soll, da sagt er ganz still, ach, wer bin ich denn? Ich bin nur ein armer und geringer Mann. Gott erhalte in uns diese Demut, nicht jene geheuchelte Demut. Wissen Sie, das gibt diese beleidigte Leberwurst, die immer was hören will, wie gut sie sind. Sondern dieses echte Wissen, was bin ich eigentlich vor Gott? Aber ich habe seine Zusagen, ich darf mich an ihn klammern. Und dann merken wir, die Leute, mit denen Gott arbeiten konnte, waren immer solche Leute, die sich ihrer Schwäche bewusst waren. Das Schlimmste, was geschehen kann, wäre Einbildung. Der Gideon, der Befreier seines Volkes damals, sagte, als Gott ihn rief, wer bin ich? Meine Familie ist unbedeutend und ich selbst habe ja in meinem Leben nichts vorzuweisen. Keine Ausbildung, kein Abitur, keine Befähigung, keine Menschen, die für ihn einstehen. Er hat nur das nackte Glauben an Gottes Wort. Darauf steht das Schwache, die es Gott zutrauen. Wir denken an die Maria, die diesen Lobgesang gesungen hat, den wir am Eingang unseres Gottesdienstes gehört haben. Ich weiß, wie das bei Gott ist. Er kann die Starken vom Throne herunterfegen, aber die Niedrigen, die macht er brauchbar und wichtig. Und ich will nur solch einer sein, der Gottes Macht traut und ihm folgt. Kennen Sie Falschmünzerei? Das ist ein übles Werk, wenn da einer 500 Markscheine drucken lässt oder falsche 100-Dollar-Noten und in Umlauf bringt. Die sind nicht echt. Die sind nicht gedeckt, die dürfen nicht verbreitet werden. Aber solch eine Falschmünzerei gibt es regelmäßig bei den frommen Leuten. Bei den frommen Leuten, das hören Sie auf Schritt und Tritt, da wird dauernd gemacht, als ob die Frömmigkeit, heute sagt man oft für Frömmigkeit Geisteswerk, das ist nochmal falsch. Dass dieses eigene Tun und Frommsein und dieses Heiligsein doch schon ein ganz wunderbares Stück wäre. Ach, wenn wir doch augenblicklich uns erkennen würden, wer sind wir hier vor Gott? Wir sind ganz notvolle Leute und es ging für jeden von uns nicht anders, als dass Jesus sein Leben für uns opfert. Wir sind ganz untreue Leute, aber wir sind solche, die von ihm angenommen werden und die ihm gehören. Und er will seine Hand auf uns legen und will uns rausreißen aus diesem alten Leben. Er ist mächtig. Und ich darf es nochmal sagen, was ich am letzten Sonntag betont habe. Wenn Sie wissen wollen, was der Heilige Geist tut, ich wünsche Ihnen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht Ihnen immer nur Jesus groß. Er zeigt Ihnen in der Depression und in der Traurigkeit, Jesus, mein Heiland, starb für mich. Und Sie verstehen das Wort, das der Paulus niedergeschrieben hat, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade, die Zuwendung Jesu noch viel mächtiger geworden. Und das gilt im Leben der Geringen und der Armen und der Elenden. Es kann alles gut werden. Gott will mich nicht zerschlagen, sondern Gott will mich frei machen von Illusionen. Verstehen Sie, warum Gott uns zerbrechen muss? Wir hätten das Evangelium nie verstanden, wenn er uns nicht zerbricht. Und es gibt viele Leute, die suchen einen Zugang zum Glauben, indem sie sich Gott nähern als die hohen Intellektuellen mit ihrer Weisheit und Güte, mit dem großen Schatz ihrer Lebenswerke, und sie erkennen Gott nicht. Weil Gott sich nur erkennen lässt, da, wo wir die Gescheiterten sind vor ihm und da, wo er uns annehmen kann. Einfach aus Gnade. Einfach aus Gnade. Drittens. Nun gibt er uns ein Pfand in die Hand. Nun gibt er uns ein Pfand in die Hand. Wir sprachen von der Traurigkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sprachen von dem, dass Gott uns nicht zerschlagen will. Und nun gibt er uns ein Pfand in die Hand. Unsere Reihe heißt Faustpfänder des Glaubens. Sie dürfen nicht da stehen bleiben und sagen, ach, ich bin so arm. Ach, ich bin eben so viel in so großer Not. In diesen Augenblicken wird uns Jesus ganz groß und er gibt uns Faustpfänder in die Hand. In der allgemeinen Unsicherheit unserer Tage, wo die erfolgreichen Geschäftsleute unserer Tage unsicher werden, das ist die Unsicherheit, die umgeht, da gibt es eine Lebenssicherheit, die man heute schon haben kann, wo man sicher steht und fröhlich seines Lebens lebt, mitten in diesem Zerbrechen des Glaubens. Jetzt wollte ich wieder von denen reden. Von denen unter uns, und Sie kennen sie doch, die liegen in Krankenbetten. Und eigentlich, wenn wir sie besuchen, da wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Wir denken, ich bin ja gesund, was soll ich denn da trösten? Und dann kommt aus diesem leidenden Mund ein Bekenntnis, so nah war mir Jesus noch nie und ich war noch nie so im Frieden wie jetzt. Ich verstehe das nicht. Lange Zeit saß in unserem Gottesdienst ein Mann, jetzt ist er weggezogen, dicken Mercedes gefahren. Und dann kam ein Unfall und hat ihm das Augenlicht genommen. Und er sagte, erst jetzt habe ich ihn gefunden. Ich konnte das nie verstehen, wenn ich ihm nachher die Hand drückte. Dass das wahr ist, er gibt Gnade denen, die zerbrochen und schwach sind. Das gilt Eltern, wenn sie um ihr Kind ringen, das irgendwo auf der Wachstation liegt, nicht wissen, ob es durchkommt. Er gibt Gnade, er neigt sich zu denen, die keine Hoffnung mehr haben. Und anders kann man gar nicht glauben. Und ich weiß, dass es in ihrem Leben schon längst an dieser Stelle ist, wo sie sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Da können sie seine Gnade erfahren, desto reichlicher gibt er Gnade. Was ist denn Gnade? Und dann kommt wieder das, was man heute überall hören kann in allen Kirchen. Gnade sei ein abgegriffenes Wort, das könnte man nicht verstehen. Fragen Sie mal den, den man hinausführt und das ist Erschießungskommando angetreten und dann bindet man ihm die Augenbinde rum und die Soldaten sagen eins, zwei und dann soll geschossen werden und dann kommt der Offizier und bindet die Binde weg und sagt, Sie sind frei, Sie werden nicht erschossen. Gnade. Sie dürfen noch einmal leben. Das ist doch unsere Situation vor Gott. Was ist mein Leben vor Gott? Was habe ich verdient? Was kann ich vor Gott fordern? Und dann will Gott noch einmal seine ganze Güte mir zuwenden. Doch nicht bloß, dass er mich vom Tode erlöst, sondern dass er mein ganzes Leben überschütten will mit Gutem. Dass er die Gefängnistüren aufschließt und den Lebenslänglichen rauslässt und sagt, du bist frei. Sie werden seine Gnade erfahren, das heißt doch die Güte Gottes, die ihnen gilt, die sie morgen früh erfahren, wenn sie keinen Menschen haben, der für sie einsteht. Dann dürfen sie Gott ihr Herz ausschütten, dann steht er für sie ein. Dann dürfen sie die Größe seiner Vergebung erfahren, die Weite seines Herzens. In allen Engpässen dürfen sie schreien, er wird hören, weil er auf Gnade gefunden werden will. Umso reichlicher gibt er Gnade. Und sie sagen, was war denn das mit diesen Engpässen und Traurigkeiten, die mich Gott geführt hat? Dann müssen sie ehrlich bekennen, prima war das. Da hat Gott mich erst hingeführt, wo ich reich wurde. Ich habe erst eine Traurigkeit gelernt, was Glauben heißt. Bauen auf die Zusagen Jesu. Ich habe Geduld gelernt auf den Herrn harren. Ich habe erfahren, wie er beisteht. Und wenn die Not am größten, dann ist die Hilfe am nächsten. Und ich habe gelernt, wie es nie eine ausweglose Situation gibt und wie wir hindurchgeführt werden, wie die Träumenden. Und dann müssen wir sagen, Herr, das war erst eigentlich der Anfang meines Glaubens. Ich bin so froh, wenn du mich schwach machst. Denn in Wirklichkeit machst du mich ja nur ganz groß. Amen. Und nun singen wir 269, die Verse 6 und 7. Im Anschluss wird Dr. Köpke zu uns sprechen. Das gehört dazu, dass er ein Wort hier sagen wird, wo wir schon einen Vorgeschmack bekommen für das, was wir nachher hören. Dr. Köpke zusammen mit Missionar Harry Litz, heute da, und sie gehören beide zur deutschen Indianer-Pioniermission, die ihren Sitz in Lonsingen auf der Schwäbischen Alb hat. Und dann singen wir 269, 6 und 7.
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So sagt es Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt. Und wir beziehen dieses Wort ja gern auf uns und das ist sicher richtig. Wir haben diesen Auftrag, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Aber für uns ist das eine große Freude, dass dieses Wort geschieht in der jungen Indianergemeinde, die selber auf wackeligen Füßen noch steht, aber diese Verantwortung wahrnimmt und selbst wieder hinausgeht und das, was sie selbst erlebt hat, bezeugt am eigenen Ort, im eigenen Indianerdorf, aber dann eben auch gerade an anderen Plätzen, wo die Missionsarbeit vielleicht gerade begonnen hat, wo vielleicht gar keine Mission vorhanden ist. Es ist eine Freude mitzuerleben, wenn zwei Ehepaare miteinander losziehen, um Zeugnis zu geben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Oder wenn zwei oder drei Brüder losziehen. Vor 3 Jahren wurde diese Gemeinde bei uns am Ort begründet Und nicht lange danach zogen sie eben schon los. Und für mich war es eine besondere Freude, als ich in diesen Tagen jetzt einen Brief bekam von unserem Häuptling, für unsere Begriffe nur ein Blatt Papier, nicht schön, spricht die Ästhetik überhaupt nicht an, und er hat ihn sich selbst abgeschickt, aber selbst geschrieben. Ein Gruß von ihm und ein Zeichen, dass er an uns denkt und damit rechnet, dass wir wieder zurückkommen und weiter bei ihm sind. Und die Gemeinschaft mit den jungen Gläubigen zu erleben, auch wenn man ganz allein mal auf der Station ist, das war für mich immer wieder eine große Freude und ein großes Vorrecht. Und an diesem Geschehen, was Gott getan hat unter den Indianern, davon möchten wir nachher erzählen. Wir möchten Informationen geben, damit wir wissen, wofür wir unserem Herrn danken können. Er hat Großes getan und deshalb dürfen wir als Missionare nicht nur fröhlich sein, sondern die ganze Gemeinde, Heimatgemeinde, soll daran Anteil haben. Und die ganze Gemeinde, auch hier in Deutschland gerade, darf wissen, die Gläubigen dort drüben beten auch für die deutschen Christen hier. Und es ist nicht nur so, wie ich heute Morgen gerade hörte, dass vielleicht deutsche Entwicklungshelfer einheimische Gläubige in Asien oder Afrika und Südamerika erleben und dann denken, ja, was taugen die Christen in Deutschland? Ich muss gestehen, ich habe etwas ähnlich gedacht. Wenn man wenig Echo von Deutschland hört dort drüben, dann ist man auch zumindest ein klein bisschen resigniert und enttäuscht und denkt, ja, wenn die Leute schon nicht schreiben, wer betet dann für uns? Aber ich habe das gesehen und erlebt, dass das nicht richtig war und dass ich mich entschuldigen musste, dass doch viel mehr Gebet da ist als jetzt erkennbare Zeichen des Gedenkens. Und sicher ist das wahr, was wir vor Ort erleben, dass der Teufel das Denken der Ungläubigen verblendet hat, wie Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Aber das versucht der Teufel eben auch bei uns. Und deshalb müssen wir immer wieder auf der Hut sein.
Wir wollen beten. Herr, wir haben dir zu danken, wie du immer wieder Menschen erleuchtest und sie herausführst aus den Dunkelheiten des Lebens, aus Verzweiflung und Resignation, aus Hoffnungslosigkeit. Wir danken dir, dass du dies tust, auch unter den Indianern Südamerikas. Und dass du dies auch heute Morgen bei uns tust. Du hast schon lange dieses Bauwerk unserer Selbstsicherheit erschüttert. Und wir wissen, dass wir nicht mehr an uns glauben können. An unsere Güte, an unsere Leistungskraft, an unser Können. Und da sind wir in Krise um Krise geführt. Danke, Herr, dass wir gar nichts mehr aus uns machen müssen, sondern dass wir das Größte erfahren können. Du nimmst uns an, gerade als Gestrandete und Gescheiterte, so wie wir heute Morgen vor dir erkannt und offenbar sind. Wir bitten dich, mach uns jetzt dies ganz wichtig, dieses Glauben an dich und dein Wort und führ jeden von uns in eine ganz enge persönliche Glaubensgemeinschaft mit dir hinein. Dass wir das durchhalten und bewähren in den Aufgaben in der kommenden Woche, in den Verpflichtungen, in denen wir stehen, in den Diensten, die wir wagen für dich. Wir danken dir, Herr, dass du dies auch bestätigst, jetzt auch in diesem Augenblick bei den Kranken, besonders denen von unserer Gemeinde, bei den Depressiven, bei den Verlassenen, Einsamen, Alten, bei den Jugendlichen ohne Hoffnung. Segne auch unser Zeugnis, das wir ausrichten. Gib du Nachdruck, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und wir bitten dich jetzt auch für unser Zusammensein. Gib uns einen weiten Blick auf dein Reich heute. Segne dieses nachherige Zusammensein, dass es dir zur Ehre geschehen kann. Und dass wir mithelfen können, ein Stück Bruderschaft und Gemeinschaft in deinem Namen zu verwirklichen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch einen Missionsvers vom Lied 222, den letzten Vers. Wäre ja schön, wenn wir alle mal so im kleinen Kreis zusammensitzen könnten und miteinander uns kennenlernen bei Tisch. Das war so immer ein Gedanke und wir kamen dann auf die Idee, können wir das alles nicht mal kombinieren. Bei den meisten wird sonntags vor 1 Uhr nicht mehr getan als Essen gekocht und gegessen. Und wenn wir das kombinieren, gemeinsam tun, Arbeitskraft einsparen, dann müssten ja 1,5 Stunden rausspringen, wo man etwas von Gottes großen Taten heute hören kann. Wir haben auf diese Weise Missionsverbindungen in alle Welt bekommen. Heute haben wir wieder eine solche Missionsmatinee. Der Name tut's nicht. Wir haben bloß einen blöden Namen gewählt, damit das Leute merken, das ist nichts irgendwie, wie sie schon mal langweilig erlebt haben. Bei uns ist interessant. Und dann, wir haben anschließend einen Eintopf. Das soll gerade so sein, ein schlichtes Essen. Ich hoffe, dass Sie einmal nicht an Auszehrung sterben, wenn Sie auf Ihre Gans verzichten, dass Sie einfach teilhaben an dieser Gemeinschaft. Das Essen ist gestiftet, es wird nicht vom Opfer abgezogen. Es ist gestiftet. Und Sie dürfen so dran teilhaben, wer viel hat, wer wenig hat, braucht niemand etwas bezahlen, nur dass wir Gemeinschaft miteinander noch anschließend haben. Und dann sind Sie spätestens um 1 Uhr frei. Ich lade Sie ein. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Besonders die Einsamen, die heute zum ersten Mal da sind, kommen Sie doch, sind Sie einfach nachher dabei im großen Saal. Da ist jetzt noch die Kinderkirche, das wird kurz umgestellt. Um 10:45 beginnen wir dann drüben pünktlich mit dieser Missionsmatinee. Dr. Köpke wird berichten, auch mit Lichtbildern, Missionar Litz wird berichten. Missionar Litz, stehen Sie auch noch auf, damit man Sie auch gesehen hat. Schön. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Besuch eines Indianerhäuptlings, Gerson de Oliveira, der uns erschütternd erzählt hat, wie heute in Südamerika von Ethnologen, von so Organisationen, die merkwürdig ideologischen Unterbau haben, da werden Bestechungsgelder an einheimische Christen bezahlt, wenn sie sich von Jesus lossagen. Diese Indianer stehen einem unheimlichen Druck. Es gibt ja bei uns auch Organisationen, die sich dagegen wehren. Ach, lass doch die Armen, die lieben Indianer in ihrer unbefangenen Geisterkultur, in ihrer Angst vor dem Okkultismus. Und da waren die doch so glücklich drin. Und da wollen wir heute Morgen auch was hören. Was vollzieht sich eigentlich da Unheimliches in diesen Kräften, die gegen die Indianermission bei uns eintreten? Darum ist das wichtig, dass wir diesen Morgen haben. Sie brauchen unseren Notizenzettel, da steht alles Wichtige drauf. Das, was da drauf steht, gebe ich nicht mehr bekannt. Also auch die zum ersten Mal da sind, nehmen Sie den am Ausgang mit, unsere Veranstaltung, nächste Gottesdienst und wie das bei uns läuft, was in der Woche los ist, wo wir uns treffen. Zur Gemeindefreizeit, da möchte ich sagen, da freuen wir uns auch, wenn solche teilnehmen, die noch gar keinen Anschluss in der Gemeinde haben. Newcomer, sagt man im Englischen, die so ganz neu mal reingeschmeckt haben. Da werden Sie Anschluss finden, werden Sie nette Leute kennenlernen. Wir haben viele nette Leute, besonders wenn Sie mitgehen, wird es noch netter. Dann ist am Mittwoch das Gospelkonzert von Hella Heitzmann und Co. in der Leonhardskirche. Die Hella Heitzmann hat ja mit ihrem Mann Klaus Heitzmann uns viele neue Bekenntnislieder geschenkt. Das ist auch wichtig für junge Leute, das ist geregelt mit Eintritt, dass das kostet, aber es sind auch viele Unkosten damit verbunden. Dazu will ich einladen, Mittwoch um 20 Uhr in der Leonhardskirche. Wir haben am letzten Dienstag davon gesprochen, dass wir noch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten brauchen für die jungen Mitwirkenden. Da laden Sie wieder so, wie heißt es im Hebräerbrief, Engel ein. Wir werden auch Freunde kennenlernen und bereichert werden. Sagen Sie nicht, ich habe kein extra wunderbares, Gastzimmer mit extra Bad und so. Nein, nur eine Chaiselongue oder irgendwas. Nehmen Sie das an, nur nach dem Konzert bis zum frühen nächsten Morgen einen beherbergen. Es hat sich niemand gemeldet, jetzt sind Sie dran, jetzt meine ich Sie. Sagen Sie es doch nachher, geschwind meiner Frau oder beim Matinee, wo wir jemand unterbringen können, das wäre doch schön, wenn das klappen könnte, wenn Sie auch das wieder üben, die Gastfreundschaft. Dann zur Freizeit in Friolsheim ist noch anzufügen, dass die, die mitgehen, sich am besten die Unterlagen für die Briefwahl besorgen. Wir hören zwar gegen 16 Uhr auf, aber sicher ist sicher, machen Sie Briefwahl, dann kann gar nichts passieren. Noch im Nachklang zu dem Dienstagabend, das gehört so alles bei uns dazu, diese Dinge, die auch zum Leben unserer Gemeinde gehören. Da war ja Alfred Burchardt da, ein jesusgläubiger Jude, und er hat uns ein Orgelkonzert wichtig gemacht, wo ein Jude spielt, ein ganz großer Könner, der Organist an der judenchristlichen Gemeinde von Haifa ist. Das Orgelkonzert von Valery Moisky aus Israel ist am Sonntag, heute Abend um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Bad Cannstatt, in der Marktstraße beim Cannstatter Rathaus, Eintritt frei, Parkmöglichkeiten auf dem Marktplatz zu erreichen über Wilhelmstraße und Brunnenstraße. Unser Opfer, das hatte ich schon gesagt, ist ohne Abzug für die Arbeit der Deutschen Indianer Pioniermission, für die ärztliche Arbeit, was gibt es da zu tun bei Dr. Köpke, an Kindern und Säuglingen von Seuchen befallen, aber auch erst recht für die Ausbreitung des Evangeliums unter Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Dafür wollen wir unser ganzes Opfer heute hergeben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.